was ist des Deutschen liebstes Kind?
Ja.
Das Auto. Und das Auto ist nach wie vor zumindest in unserem Markt tatsächlich der Zugang zum Kunden. Das ist so ein bisschen wie wenn du auf der Straße die Leute fragst, ob sie sich bio ernähren und nachhaltig ernähren. Ja. Da werden dir alle antworten, ja, ich esse bio und nur nachhaltig. Und eine halbe Stunde später siehst du sie, ich übrigens auch. Ja. Bei McDonald's ziehe mir ein Cheesy rein und hole mir einen Milkshake. Kunden erwarten auch immer eine gewisse Form von Kulanz. Mhm. Nur Kulanz kostet eben auch Geld. Ja, also wenn ich mir den allergünstigsten Anbieter im Markt heraussuche und dann später eine kulante Behandlung erwarte, dann muss ich mir dann schon die Frage stellen, ob ich von Anfang an die richtige Entscheidung getroffen habe.
Horrido und guten Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von InTouch. Ja, meine lieben, Weihnachten steht ins Haus und das Motto heute könnte der Jahreszeit entsprechend alle Jahre wieder heißen. Denn es geht heute unter anderem, aber nicht nur, um den großen Markt der Kfz-Versicherung und die hat bekanntlich immer zum Jahresende so richtig Saison. Am Mikrofon begrüßt euch Rainer Demski und weil es heute eben um das Thema Versicherungen geht, darf natürlich die reizende Kollegin nicht fehlen, die beim Herausgeber unseres Podcasts bei der Coeo genau für dieses Thema verantwortlich ist. Schön, dass wir diese Folge wieder zusammen gestalten, liebe Jacqueline Thron, ich grüße dich.
Rainer, ich grüße dich, vielen Dank, eine Freude, wie eh und je.
Als Gast haben wir diesmal jemanden am Start, der seit mehr als 25 Jahren in der Finanz- und Versicherungswirtschaft zu Hause ist. Seine beruflichen Stationen führten ihn unter anderem über Häuser wie JP Morgan, die Deutsche Bank, DWS, HBOS, AIG und die Zürich bis hin zu seiner aktuellen, überaus spannenden Aufgabe. Wir begrüßen ganz herzlich den Vorstand Sales und Marketing bei Neo Digital, Steven Voss. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich freue mich auch. Hallo in die Runde.
Steven, vielleicht ein paar Worte zu dir und deinem Unternehmen für alle, die euch vielleicht noch nicht ganz so genau kennen. Wer oder was ist Neo Digital? Was macht ihr und was machst du bei Neo Digital?
Ja, danke. Mit der Nachfrage erkläre ich gerne. Also Neo Digital ist zunächst mal ein privater Sachversicherer im deutschen Markt, wie das übrigens über 200 andere Sachversicherer im deutschen Markt auch sind. Das Besondere an unserem Unternehmen ist, dass wir ein rein digital operierendes Unternehmen sind. Wir sind jetzt im sechsten Jahr am Markt. Wir haben seit 2018 die Lizenz und konzentrieren uns eben auf die klassischen Privatkundenprodukte, Hausrat, Haftpflicht, Tierhalterhaftpflicht, Unfall, Wohngebäude und was sonst noch dazu kommt. Und wir werden ja später natürlich noch ein bisschen über die Zukunft reden. Da kommen noch ein paar weitere Sparten dazu. Und das ist auf jeden Fall total spannend. Aktuell sind wir knapp 90 Mitarbeiter, sitzen im Saarland in Neunkirchen. Und meine Aufgabe, wie du so schon schön in der Einleitung gesagt hast, ist bei der Neo Digital, ich verantworte den Vertrieb und den Marketing und die Strategie und bin damit auch ziemlich gut ausgelastet.
Ja, das klingt nach reichlich zu tun und ich glaube auch, derjenige, der so die ganze Presse mal ein bisschen verfolgt hat in der Versicherungsbranche, der ist auch um den Namen Neo Digital natürlich nicht drumherum gekommen. Und mit die spannendste Pressemitteilung dieses Jahr fand ich unter anderem eure Kooperation mit der Huck Coburg, weil ja die Huck bei euch auch als Investor eingestiegen ist. Und auch aus den letzten Wochen konnte man ja nochmal die zweite Kooperation von euch in der Presse lesen, nämlich mit dem HDI. Und mich würde interessieren, was habt ihr denn gemeinsam, sei es mit der Huck, aber auch mit dem HDI vor?
Ja, das sind zwei ganz, ganz spannende Kooperationen für uns, weil es natürlich auch großartig ist für ein junges Unternehmen wie unseres, damit mit großen etablierten Partnern zusammenzuarbeiten. Zum einen, also das Joint Venture mit der Huck Coburg ist ganz klar fokussiert auf das Thema Autoversicherung Kfz. Da haben wir mit Huck Coburg gemeinsam eine Gesellschaft gegründet, die auch Anfang nächsten Jahres an den Markt gehen soll. Da werden wir tatsächlich auf einem sehr, sehr digitalen, sehr, sehr agilen, transparenten Niveau Autoversicherungen im Markt anbieten, auch unter anderem auch in bestimmten Bereichen wie Telematik, aber nicht ausschließlich, aber schon ganz klar mit dem Fokus, dass wir eine sinnvolle Alternative technologisch basiert für die bestehenden Kfz-Versicherungen anbieten wollen. Das ist so mal ganz grob über dem Daumen das, was wir mit den Kollegen von der Coburg gemeinsam machen. Und die Kooperation mit dem HDI, das ist ein ganz, ganz anderes spannendes Thema, weil hier geht es um die Technologie, im System einer Versicherung. Also da sind wir im Grunde gemeinsam angetreten, um mit den Kollegen von der HDI die Wertschöpfungskette innerhalb eines Versicherers weiter zu digitalisieren. Da ist aktuell, je nach Unternehmen sind da natürlich verschiedene Ausprägungen, noch einiges, sage ich mal, manuell oder analog. Und da gehen wir mit den HDI rein, auch in dem ersten Proof of Concept mit dem HDI und werden da bestimmte Teile der Bearbeitung hochgradig automatisieren und komplett digitalisieren.
Das hört sich an wie zwei ziemlich dicke Bretter, aber auch sehr spannend. Wenn wir mal bei diesem Thema Kfz bleiben, da hat sich mir so ein bisschen die Frage gestellt, warum stürzt ihr euch ausgerechnet auf so ein, wie ich finde, nicht ganz einfaches Thema? Das ist doch ein Riesenwettbewerb und es gibt große Platzhirsche und so. Klar, die Hook gehört dazu, aber gäbe es da nicht andere Handlungsfelder, auch für euch als Neo-Digital, in denen man mehr oder vielleicht auch leichter Geld verdienen kann?
Ja, aber genau das ist der Grund, was du da ansprichst. Es ist ein komplexes Produkt in einem sicherlich schwierigen Marktumfeld, das ist richtig. Aber dadurch, dass wir große Teile der Wertschöpfungskette in der Autoversicherung digitalisieren und automatisieren können, können wir natürlich an der Stelle Effizienzen heben. Okay. Und wenn du diese Effizienzen hebst, kannst du wiederum das Produkt besser gestalten und wenn du das Produkt besser gestalten kannst, hast du wieder eine bessere Marktposition. Und daraus ergibt sich eigentlich zunächst einmal die grundlegende Überlegung, gerade da, wo es komplex und schwierig ist, muss man reingehen, um zu digitalisieren. Und der zweite Grund ist natürlich auch, ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Feld, weil was ist des Deutschen liebstes Kind?
Ja.
Das Auto. Und das Auto ist nach wie vor zumindest in unserem Markt tatsächlich der Zugang zum Kunden.
Also zu diesem Thema, wie ihr euch da differenziert, da kommen wir gleich nochmal in der Frage, die Jacqueline vorbereitet hat. Aber nichtsdestotrotz, gerade bei diesem Thema deutsches liebstes Kind, da würde ich gerne nochmal bleiben. Es gibt nämlich eine aktuelle Umfrage von Clark, auch ja ein spannender digitaler Player bei uns im Markt. Und die hat erstaunliche Zahlen zum Thema Kfz-Versicherung zutage geführt, hat mich auch ein bisschen überrascht. So halten nämlich bei den Befragten dort nur 45% der Menschen eine Kfz-Haftpflichtversicherung für besonders sinnvoll. Ja, 25% sagen, okay, Teilkasko würde ich machen und 22 votieren für eine Vollkasko-Versicherung. Und da hab mich mir die Frage gestellt, also gerade bei so einem Thema, ist ja auch eine Pflichtversicherung in Deutschland, zumindest im Haftpflichtbereich. Sind die Deutschen eigentlich in dieser Sparte so eine Art Versicherungsmuffel oder wie kann ich das einschätzen?
Ja, also ganz ehrlich, mich würde mal tatsächlich interessieren, wie die Befragung und die Umfrage genau ausgesehen hat, weil ich persönlich glaube, das kann ich natürlich nicht wissen, zu meinen, dass das vielleicht nicht ganz repräsentativ ist. Es ist so ein bisschen wie wenn du auf der Straße die Leute fragst, ob sie sich bio ernähren und nachhaltig ernähren. Ja. Da werden dir alle antworten, ja, ich esse bio und nur nachhaltig. Und eine halbe Stunde später siehst du sie, ich übrigens auch, ja. Bei McDonald's ziehe mir einen Cheesy rein und hole mir einen Milkshake. Also von daher bin ich bei diesen Umfragen immer ein bisschen skeptisch, weil tatsächlich die Marktzahlen auch von den großen Portalen zeigen etwas anderes. Nach wie vor ist die Abschlussrate und die Durchdringung da sehr, sehr hoch. Und gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten durch die steigende Inflation ist in dieses gesamte Spiel nochmal deutlich mehr Bewegung gekommen.
Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es, und da kommt ja die Jacqueline gleich mit der Frage drauf, dass es so ein bisschen Low Interest ist, ne? Also jeder hat eine, es geht immer stark über den Preis und so. Jacqueline, du hast da was vorbereitet.
Vielen Dank, Rainer, für die Anspielung auf den Preis. Das erleichtert mir die Überleitung gar sehr zu meiner Frage. Wir sind ja auch gerade thematisch eigentlich mitten in der Wechselsaison. Und man bekommt es ja auch immer mit. Viele Versicherer werben im Radio mit, wie günstig jetzt die neue Kfz-Versicherung ist und bitte wechseln. Und wenn man das so ein bisschen nachverfolgt, kommt das Gefühl bei einem auf, dass diese Versicherung eigentlich primär über den Preis verkauft wird. Also reines Einsparungspotenzial sozusagen beim Versicherungsnehmer. Hast du vielleicht noch ein weiteres Differenzierungsmerkmal, wo der Versicherungsnehmer sehen kann, der Versicherer passt nicht nur wegen dem Preis zu mir, sondern auch noch wegen dem weiteren Merkmal sozusagen?
Ja, also da habe ich tatsächlich keine 100%-Formel dafür. Ich glaube, das ist aber klar, weil das haben schon viele am Markt versucht. Ich glaube aber, was wichtig ist, und das ist eigentlich das, was man immer wieder Kunden sagen muss, ist tatsächlich, schaut euch genau das an, was euch angeboten wird, was vielleicht zunächst einmal verlockend im Preis aussieht, weil es gibt so Punkte wie, gibt es eine Werkstattbindung, also Muss ich dann zur Werkstatt des Versicherers, die er mir vorgibt, oder möchte ich lieber woanders hin? Ist das mir wichtig? Also ich sage nicht, dass das richtig oder falsch ist. Ganz im Gegenteil, ich finde es normalerweise ganz okay, dass es eine Werkstattbindung gibt. Aber es muss ein Kunde für sich entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Das andere, was man sicherlich auch über sogenannte Bewertungsportale auch rausfinden kann, ist, wie ist der Service des Kunden? Also ist die Kundenzufriedenheit allgemein? Ja. Auch das hat eine Bedeutung, weil eins muss man auch ganz klar sagen, was vielerorten immer mal wieder vergessen wird, Kunden erwarten auch immer eine gewisse Form von Kulanz. Nur Kulanz kostet eben auch Geld. Ja, also wenn ich mir den allergünstigsten Anbieter im Markt heraussuche und dann später eine kulante Behandlung erwarte, dann muss ich mir dann schon die Frage stellen, ob ich von Anfang an die richtige Entscheidung getroffen habe. Also das möchte ich einfach nochmal sagen. Wir unterscheiden im Grunde im Wesentlichen es gibt die harten Faktoren. Das ist Preis, Umfang, Preis, Leistung. Und dann gibt es die weichen Merkmale. Und das ist Serviceleistung, auch die Einfachheit. Das Wort Convenience wird immer wichtiger, auch für den Kunden, ja, der sich sagt, okay, ist das für mich ein einfacher Prozess? Also, ist es mir wichtig, dass alles bezahlt wird und ich kümmere mich aber, dass mein Auto zur Werkstatt kommt, dass das Auto wieder zurückkommt, dass die ganze Abwicklung ist? Oder bin ich bereit dafür, ein Stückchen mehr zu zahlen, aber das Auto wird geholt, es wird alles für mich erledigt. Was ist mir auch meine Freizeit wert? Weil ich finde einfach diese reine Rechnung unten Strich drunter Preis abzurechnen, die ist zu kurz gesprungen.
Ja, also das ist ja gerade so dieses Spannungsfeld, ne? Deswegen finde ich das ja so interessant oder auch, dass ihr da oder den Mut habt, da einzusteigen. Denn auf Kundenbewertung, also wenn ihr mit einem neuen Produkt jetzt zum Beispiel an den Start geht, gibt es noch keine Kundenbewertung, ne? Da kann man nicht drauf referenzieren. Man kann natürlich darstellen und sagen, wir haben die und die Leistungsmerkmale und die unterscheiden sich von anderen und so weiter. Das kann man natürlich tun, aber nichtsdestotrotz ist es ja so ein Verdrängungswettbewerb, der in der Kommunikation immer sehr stark über den Preis geht. Und wenn wir mal so ein bisschen schauen, dann muss ich auch mal so eine marktkritische Anmerkung machen, ne? Dieses Jahresende, das verschlingt ja seit vielen, vielen Jahren jedes Jahr viele Millionen Euro für Marketing und auch ja eben für diesen Verdrängungswettbewerb der großen Player. Und das ganze Geld, das geht ja bekanntermaßen auch schon seit Jahren gar nicht, also das muss man auch sagen, es ist das Geld der Versicherungsnehmer, über das wir da sprechen, ne? Wandert also zu weiten Teilen außerhalb der EU in Richtung Google, Meta und Co. Da ist so meine Frage auch so ein bisschen, ist sowas eigentlich überhaupt noch zeitgemäß? Ich kann mich daran erinnern, wir hatten mal eine Kampagne gemacht für einen Kfz-Versicherer, das ist glaube ich auch schon 7 oder 8 Jahre her, Kölner Kfz-Versicherer, der hat mir damals so off the record gesagt, wenn wir Google-Werbung machen, dann kostet der Klick 26 Euro. Ein Klick, also der Klick auf die Anzeige, ja. Die Courtage waren 18 Euro zu der Zeit, ne? Also da sieht man mal den Gap. Und da meine Frage, wie stehst du zu diesem Thema?
Ja, also da stehe ich tatsächlich ein bisschen differenziert dazu, weil wir in der Vergangenheit auch für unsere eigene Marke bislang auf solchen Plattformen keine Werbung gemacht haben. Also das nutzen wir nicht, weil tatsächlich, was du ansprichst, sind die Kundenakquisitionskosten. Ja. Und das ist im Grunde der heilige Gral der Branche. Also wie schaffe ich es, den Kunden zu erreichen, ohne horrende Kundenakquisitionskosten ausgeben zu müssen, die eben durch diese großen Plattformen besetzt sind und die natürlich Gesetz der Marktmechanik ihren Preis anpassen. Das ist normal. Also ich würde jetzt was Falsches sagen, wenn ich sage, ich stehe dem Thema kritisch gegenüber, weil ich bin der Meinung, ist, wo eine Nachfrage ist und wo was bezahlt wird, wird es getan. Also es muss jeder für sich entscheiden. Wir haben für uns entschieden, das nicht zu tun, weil es eben sehr, sehr teuer ist. Und wir haben uns auch dafür entschieden, dass wir dieses Geld in die Produktpalette, in die Preis-Leistung investieren. Klar ist es, dass wir nicht so viele Kunden erreichen, wie wir erreichen könnten. Aber wenn du jetzt in dieses Modell gehst, wo Produkte auch über einen Vergleich gezogen werden, wo es ein Ranking gibt, wo du über Preis-Leistung gehen kannst, dann sind wir weiter oben und kriegen auch so unseren Anteil wieder zurück. Also die Wette, die wir im Grunde sagen, ist, wenn wir unsere Preis-Leistung verbessern, erscheinen wir höher im Ranking und müssen eben nicht die teuren Ad-Kosten zahlen, weil der Kunde uns entsprechend im Ranking weit oben sieht. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, das ist fair, aber wenn natürlich eine stärkere Marke jetzt drei Positionen unter dir ist, dann wird wahrscheinlich die stärkere Marke genommen. Auch fair. Ja. Und einen Punkt hätte ich noch, den würde ich an der Stelle auch gerne noch mal kurz auch noch mal aufgreifen. Es ist eben so, dass es in Deutschland nach wie vor, es ist kein Markt, wo der Kunde aktiv nach Versicherung nachfragt.
Ja.
Also die Frage, wie lange das noch so sein wird, das wird so lange sein, wie der Kunde im Grunde gewonnen werden muss. Und das sind die Wege, um ihn zu gewinnen. Gewinne ich ihn darüber, dass ich auf mich aufmerksam mache oder wenn er zufällig am Suchen ist, ihn über Kanäle zu mir leite, das kostet Geld.
Ja.
Oder gewinne ich ihn darüber, dass er in einem Vergleich oder in einem Maklergespräch vom Makler oder von dem Vergleich aufgrund der Leistung empfohlen wird. Und da wissen wir ja alle, wie das manchmal ausgeht.
Okay, finde ich spannend, dass ihr sagt, kein Google, kein Facebook und so weiter. Da sind wir ja auch, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen im Nebensatz, na, bei dem zweiten großen Trafficbringer, also Vergleicher. Marktmacht Check24 war noch so eine Frage, die ich mir da notiert hatte in dem Umfeld. Ist ja nicht nur Check24, aber die halt auch. Und das ist ein deutsches Unternehmen, ist vom Status her Versicherungsmakler, ne, wissen auch die wenigsten, aber ist eigentlich ein klassischer Versicherungsmakler, der halt nur digital vermarktet. Das ist so ein bisschen, gerät man doch auch schnell in Abhängigkeit, oder ist das nicht so? Also kann man sich das als Anbieter eigentlich leisten? Die Hook24 zum Beispiel ist ja nicht direkt euer Partner, aber gehört zum Konzern. Die haben ja werben aktuell damit, dass sie nicht in Vergleichsplattformen stattfinden und dann sagen, okay, dadurch machen wir das Produkt günstiger. Kann man sich das überhaupt leisten, dort nicht am Start zu sein, oder wie steht ihr dazu?
Also das ist ein sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiertes Thema. Also ich glaube, ab einer gewissen Größe des Unternehmens ist durchaus eine Chance da zu sagen, okay, ich muss nicht notwendigerweise auf Check24 sein. Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber mit aller Fairness gestehen, dass Check hier über die vergangenen Jahre eine Plattform, eine vom Kunden akzeptierte Vergleichsplattform aufgebaut hat, absolut, über die halt sehr, sehr viel Traffic stattfindet. Ist ganz klar. Und Kunden nutzen diese Plattform auch zum Überprüfen ihrer bisherigen Produkte und auch zum Neuabschluss. Und damit haben sie etwas geleistet, was andere halt im Markt noch nicht geleistet haben.
Ja.
Mal abgesehen von dem zweiten und dem dritten im Markt, die ja auch noch Marktanteile haben, aber im Vergleich zu Check24 sicherlich noch mal ein bisschen geringer sind. Und wir müssen akzeptieren, dass der Anteil, der über solche Plattformen abgeschlossen wird, stetig wächst. Er ist noch nicht so groß wie die Ausschließlichkeit, darf man bitte nicht vergessen. Also die Ausschließlichkeit ist die eigentliche Marktmacht.
Ja.
Aber der Anteil, die über diese Plattform gehen, wächst. Und von daher hat sich Check24 und diese Konsorten hier in einem Bereich etabliert, die im Grunde einen bestimmten Marktanteil auch darstellen.
Also ich meine, gut, es läuft in der GdV-Statistik dann, ist jetzt ein Brancheninsider, natürlich auch unter Makler, ne? Also wenn die dann sagen, welcher Vertriebsweg, läuft das bei Makler rein? Nichtsdestotrotz, also ich finde ja auch, bin absolut bei dir, ne? Also Check24 ist ja nicht nur, dass die jetzt Fernsehwerbung machen, sondern die machen ja auch, die investieren sehr viel Geld und sehr viel Know-how in Kundenservice zum Beispiel, ne? Also insoweit kann man da nicht immer sagen. Und ich glaube auch, wir sind in unserer Branchenblase so ein bisschen von so einer Neiddebatte der Maklerschaft getrieben, ne, die natürlich sagen, oh, wieso haben die das und ich nicht? Also die haben natürlich auch da einen tollen Job gemacht in den letzten Jahren, wenn auch nicht alles vielleicht super war, was da gelaufen
ist. Ja, also wie das bei allem ist, also ist, wo Licht ist, ist auch Schatten, ist ganz klar. Diese Diskussion, die du da ansprichst, die haben auch wir, weil wir ja per se auch Maklerversicherer sind. Also wir haben ja auch Einzelmakler angebunden, Maklerverbünde, Maklerpools, sehr erfolgreich. Mhm. Die Frage, die oftmals ja im Raum steht, ist, aber ihr bietet auch auf Check24 an und ja, das kostet doch Geld, ja, aber der Maklervertrieb, der Poolvertrieb kostet auch Geld,
ja.
Und bei einem Maklerpool muss ich einen Poolbetreuer zur Verfügung stellen, bei Check muss ich das zum Beispiel nicht, ja, weil das ist eine digitale Anbindung. Also es gibt für und wieder für beide Modelle, wir betreiben beide Modelle und man muss den Kollegen von der Plattform und nicht ausschließlich Check24, da können wir genauso gut auch Verivox und die fortfolgenden nennen, die bringen eben auch entsprechend Geschäft ein.
Ja.
Und das dürfen wir bitte alle nicht außen vor lassen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Einzelmakler anbinde, der 3 Hausrat und 7 Wohngebäude im Jahr anbringt oder eben so eine Plattform, die halt einen deutlich anderen Umsatz hat. Deswegen ist das eine nicht schlechter oder besser als das andere. Ich möchte nur, dass wir halt hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern uns schon auf ein gleiches Niveau bewegen.
Ja, und wenn der Kunde zufrieden ist oder sich entscheidet und dann auch zufrieden ist, sind wir wieder im Thema Customer Focus. Ne? Am Ende muss der Kunde entscheiden, was er will. Okay, gehen wir aus der Diskussion mal raus. Jacqueline, wir wollen mal einen kleinen Drive machen in eine andere Richtung.
Genau, vielleicht nochmal auch so ein bisschen, du hattest es vorhin schon angesprochen, was ihr mit der Hook zusammen anbieten wollt, nämlich das Thema Telematik oder auch mal Pay-as-you-drive-Tarif sozusagen genannt. Also der Versicherungsnehmer zahlt nur noch das, was er auch streckenmäßig fährt und auch verbraucht. Und Ford hat ja zum Beispiel Mitte des Jahres zusammen mit der Ergo und mit der Six auch nochmal so ein Angebot gelauncht. Und die Verbraucherschützer als auch die Datenschützer waren ja so ein bisschen vor den Tarifen, weil es werden ja sensible Daten über die Standorte, Bewegungsprofile oder auch Fahrverhalten vom Nutzer, weil es ist natürlich klar, dass wenn jemand ständig Gas gibt und bremst und über dem Tempolimit vielleicht sogar fährt, dass der vielleicht ein bisschen gefährdeter ist, wie jetzt, sage ich mal, jemand anderes, der immer sehr zurückhaltend fährt. Und da würde mich zum einen interessieren, wie du das Thema zum Beispiel auch bei dem Thema Flotte siehst. Werden diese Profile vielleicht an den Arbeitgeber übertragen und mache ich mich dann so ein Stück weit auch zum gläsernen Fahrer vielleicht? Und wie siehst du denn die Zukunft? Also werden diese Tarife zukünftig nur noch angeboten werden oder sagst du, es wird immer so ein bisschen den Mix geben?
Also ich glaube, die letzte Frage vorneweg. Ich glaube, dass es auch in Zukunft einen Mix aus diesen Tarifen geben wird. Geben genau aus den Gründen, weil jeder Versicherungsnehmer für sich frei entscheiden kann, möchte ich eine Einsicht in meine persönlichen Fahrprofile gewähren oder nicht. Allerdings möchte ich hier ein bisschen was einschränken. Also das wird oftmals missverstanden. Ich kann auch nur das erklären, wie wir es in der Telematik machen. Wenn wir Telematik anbieten, dann bieten wir das so an, dass diese fahrerspezifischen Daten nicht zu uns als Versicherer kommen und wir jetzt genau sehen, der Rainer ist da zu schnell gefahren und der eine dort, sondern wir sehen...
Oder die Jacqueline.
Die Jacqueline gibt immer zu viel Gas innerorts in der 30er-Zone, sondern was wir sehen ist, also so ist unser Modell, wir haben einen Treuhänder dazwischen, der kriegt diese fahrdynamischen Daten zugespielt und der zieht die quasi über einen längeren Zeitraum in einen Durchschnitt und liefert uns, dem Versicherer, auch nur einen Fahrerscore zurück. Der Score sagt, okay, ist ein aggressiverer Fahrer, ist ein vorsichtiger Fahrer oder ist ein normaler Fahrer. Also wir sehen zu keinem Zeitpunkt in unserem Telematikmodell jetzt genau, wer wann, wo, wie lang gefahren ist. Das ist nicht für alle so, das ist aber unser Modell, weil es es damit einfacher macht, auch aus datenschutzrechtlichen Gründen, auch in der Akzeptanz gegenüber dem Kunden.
Ja.
Das Zweite ist, woran wir ganz stark glauben, ist, wenn ich Daten bereitstelle als Verbraucher, dann muss es für mich einen offensichtlichen Nutzen geben. Und der Nutzen ist nicht da, wenn ich im Jahr auf meine Kfz-Versicherung 20 Euro sparen kann, sondern es geht da schon substanziell um Geld. Ja, also Geldbeutel ist ein ganz starkes Incentive. Und wenn wir jetzt nicht hier in unserer Generation reden oder mit euch, ihr seid ja ein bisschen jünger noch, sondern einfach mit der Generation, die jetzt zwischen 18 und 25 ist, die haben ganz klar den Kosten-Nutzen-Aspekt der Rausgabe ihrer Daten schon gecheckt, wenn ich das mal so in dem Salonwort sagen darf. Die wissen, okay, ich gebe hier Daten raus, aber dafür kriege ich auch das zurück. Also das ist ein Modell, was in Zukunft auch sicherlich stärker wachsen wird. Und als letzten Punkt müssen wir auch gucken, wo werden diese Telematik-Sachen angewandt und wo machen sie Sinn? Also sie machen durchaus Sinn, wenn ich zum Beispiel, ihr alle kennt das noch von eurer Jugend, Fahranfänger werden vom Versicherer generell mal sehr, sag ich mal, nicht bestraft, aber es ist halt, weil es keine historischen Daten gibt, wird erstmal das höchste anzunehmende Risiko eingestellt.
Das kenne ich doch.
Und wenn dann Telematik helfen kann, solchen jungen Fahrern von ihrer SF1,5, also der schlimmsten Schadenfreiheitsklasse, runterzukommen nach ein paar Monaten, dann ist das richtig Geld. So. Und da bin ich bei dem Punkt, hier ist ganz klar, also Telematik ist nicht für jeden, aber es kann für bestimmte Nutzergruppen ein großer Vorteil sein, weil ich in der Lage bin, tatsächlich meine Versicherungsprämie angepasst auf mein Profil wirklich signifikant zu reduzieren. Und dann macht es Sinn. Es geht nicht darum, um die Gängelei des Kunden rauszufinden, wo er ist. Und so ähnlich, weil du es angesprochen hast, sehen wir das auch in den Flottentarifen, wo es eigentlich weniger darum geht, jetzt den einzelnen Fahrer in der Flotte zu identifizieren, sondern darum, wie verhält sich meine Flotte in der Geografie, in den verschiedenen Standorten, wie verhalten sich da die Schadenbilder und muss man da vielleicht mal generell was tun, wie eine Fahrerschulung, ein Hinweis zu bestimmten Handlungsformen. Also da gibt es ja ganz, ganz viel. Also ganz im Gegenteil, also nicht die Kontrolle des Kunden oder des Fahrers, sondern das Arbeiten mit diesem Versicherungsmodell.
Das ist ja finde ich total spannend. Auch diese, also so wie du es darstellst, hört sich das so ein bisschen für mich so auch an, als wenn digitale Systeme dazu führen können, dass Kfz-Versicherungen auch versicherungsmathematisch ganz anders kalkuliert werden können in Absolut. Der Zukunft. Na, also Aktuare, also vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, Aktuare, das sind diejenigen, die in den Versicherungen sitzen und die Tarife ausrechnen und ausrechnen müssen, rechnet sich das über einen langen Zeitraum ja oder nein. Ne? Und die könnten dann natürlich mit solchen Daten oder auch mit solchen Modellen, weil wenn du sagst, der kriegt dann vielleicht eine SF, eine andere Schadensfreiheitsklasse schon viel früher, als wie es jetzt normalerweise erst nach Jahren wäre, nur weil er sich entsprechend verhält oder ein Training durchlaufen hat durch so ein Tool, das sind natürlich ganz neue Möglichkeiten.
Ja, also du bist eben viel, viel dichter quasi am eigentlichen Risiko dran, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und kannst auch schneller reagieren. Und warum sollte man das an der Stelle nicht nutzen? Also es ist ja nicht so, du zwingst ja den Kunden nicht dazu. Also wobei, möchte ich auch kurz sagen, mal einen Blick über den Tellerrand. Also es gibt natürlich zum Beispiel, Italien ist so ein Beispiel, da sind bestimmte Fahrzeugklassen und bestimmte Fahrergruppen ohne Telematik gar nicht mehr versicherbar. Also da müssen wir aufpassen. Ja,
das war jetzt zum Beispiel?
Naja gut, also da gibt es tatsächlich das Thema junge Fahrer, geht fast gar nicht mehr ohne Telematik und auch der Bereich der, sage ich mal, hochpreisigen Kfz, da wird es entsprechend auch gefordert und da, wie gesagt, das sind halt andere Märkte und andere Modelle, aber ich glaube einfach daran, dass wir zumindest hier in unserem deutschen Markt, dass wir über so ein Modell den Kunden, die an sich schon vorsichtig fahren oder einfach angemessen fahren und jeder von uns schlägt mal über die Stränge, ich beschleunige auch mal zu schnell, aber das ist ja nicht so, und das ist das, wovor ja viele Angst haben, dieses eine Mal Beschleunigen auf der Autobahn führt ja nicht dazu, dass du sofort identifiziert wirst als Raser, sondern es wird ja quasi über einen Algorithmus, über die Zeit ausgeglichen. Und klar, wenn du natürlich jede Autobahnauffahrt dazu nutzt, ein Race zu machen, dann wirkt sich das natürlich irgendwann mal aus. Aber dann muss ich auch wieder sagen, auch rein aus dem Kollektivgedanken, ja, dann soll er bitte auch mehr zahlen, weil wir sind, Achtung, bitte nicht vergessen, ein Versichertenkollektiv. Und es geht darum, dass wir eine Prämie zahlen und wir zahlen für andere auch mit. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber wir wollen es ja auch so, und das ist übrigens die Aufgabe des Versicherers. Die Aufgabe des Versicherers ist nicht nur die Risikotragung, sondern auch der Schutz des Kollektivs. Ja. Und wenn ich das Kollektiv schütze, also damit jetzt du oder ich nicht mehr Prämie zahlen, als wir müssen, dann gibt es bestimmte Maßnahmen und da müssen wir uns halt dran halten oder eben nicht.
Ja. Das ist ja heute auch schon so, nur auf anderen Ebenen. Ne? Genau. Aber wir sind auf jeden Fall, weil du sagst, Nähe ist da spielt da eine große Rolle, sind auch mit so einer Lösung natürlich näher am Kunden, im individuellen Bedarf und am Verhalten des Kunden dran. Und da würde ich gerne mal nochmal den Schwenk machen zu euch und zu eurem Vorhaben und euren, sagen wir mal, dem, was ihr euch da vorgenommen habt. Da würde mich mal diese Kundenperspektive nochmal interessieren. Welche Rolle spielt bei dem, was ihr jetzt so vorhabt und wie ihr es entwickelt wollt, eigentlich der Kunde? Und wie geht ihr genau dieses Thema Kundenfokus an?
Ja, also da klingelt mir mein Gründerkollege immer im Ohr, weil tatsächlich, also Fokus Nummer eins ist tatsächlich bei uns der Kunde. Wir nutzen ganz aktiv die Kundenzufriedenheit. Wir fragen das an mehreren Stellen ab, auch über den NPS, über den sogenannten Net Promoter Score, der bei uns sich jetzt mittlerweile deutlich über 60 bewegt. Nur mal so als Einordnung, der normale Versicherer ist froh, wenn er irgendwas zwischen 1 und 10 hat. Gibt ein paar Ausreißer nach oben, gibt auch welche mit 40, ja. Gar keine Frage. Und ja, auch bevor ich da irgendwelche Mails bekomme, wir sind noch ein junges Unternehmen. Das sieht nochmal anders aus, wenn du länger am Markt bist, ist mir auch klar. Aber was ich damit aussagen will, ob wir jetzt 40, 50, 60 oder 30 haben, wir nehmen das unheimlich ernst. Wir fragen nach jeder technischen Interaktion, die wir mit dem Kunden haben, also irgendeinen Dialog, der stattgefunden hat, der ja auch bei uns digital entsprechend ja auch getrackt wird, fragen wir den Kunden, wie war das jetzt für dich? Was für ein Feedback hast du? Wir machen zum einen eine Bewertung, wir lassen aber auch tatsächlich ein Freitext-Feedback zu. Das kriegen wir auch täglich eingespielt und bei uns guckt sich das auch tatsächlich täglich jemand an und geht rein und guckt, okay, was für Kundenfeedbacks haben wir heute wieder bekommen und können wir das nutzen, um an der einen oder anderen Stelle das Produkt besser zu machen, den Prozess besser zu machen, die Kommunikation mit dem Kunden besser zu machen, weil auch das muss man ganz klar sagen. Also neue Unternehmen wie wir haben ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern auch wir entwickeln uns und auch wir entwickeln uns weiter und wollen das auch. Und deswegen ist gerade diese Interaktion mit dem Kunden und das Feedback so unheimlich wertvoll für uns, weil wir dann Stück für Stück, und das können wir wahrscheinlich schneller als die etablierten Unternehmen, wir sind in der Lage, halt schneller an der Maschine Anpassungen vorzunehmen. Das ist tatsächlich dann der Vorteil von der kleinen und jungen Gesellschaft, die auf einem viel agileren System aufbaut als die Großen. Die Großen bringen ihr Renommee, ihre Marke mit und wir bringen halt eine sehr, sehr agile, schnelle Plattform mit an den Start.
Das leitet eigentlich auch so ein Stück weit sehr schön über zu meiner nächsten Frage. Ja. Viele von unseren Zuhörern geht es wahrscheinlich wie mir. Ich kann mich noch an eine Zeit entsinnen, wo man seine Versicherung eigentlich jährlich und per Lastschrift bezahlt hat. Und das hat sich jetzt aber in den letzten paar Jahren sehr, sehr stark geändert. Also ich kann ja meine Versicherung jährlich bezahlen, quartalsweise, monatlich, ich glaube manche mittlerweile sogar wöchentlich und auch ganz viele Zahlungsmodelle. Bei uns hat sich das auch sehr, sehr stark verändert. Wir nehmen immer wieder neue Zahlungsmethoden eben auf, wo der Kunde wirklich aktiv danach fragt. Und ihr bietet ja zum Beispiel die Zahlungsmethoden Lastschrift natürlich an, müsste man ja als Versicherer, Kreditkarte, aber auch PayPal. Und mich würde interessieren, woher kam denn euer Sinneswandel? Kam das unter anderem von eurem NPS-Score? Und so die daran anschließende Frage, macht ihr wirklich die Erfahrung, dass PayPal wirklich oder Kreditkarte viel mehr genutzt wird wie die Lastschrift? Oder sagst du, das ist immer noch das vorherrschende Zahlungsmittel und das wird sich auch nicht ändern?
Also der Sinneswandel, den darfst du mich nicht fragen, weil den gab es nicht, weil ich bin tatsächlich PayPal-Nutzer der ersten Stunde. Also ich gehöre zu den ältesten PayPal-Kunden im deutschen Markt. Ich nutze das wirklich schon seit... Ich überlege, wie lange PayPal es im deutschen Markt gibt. Ich müsste nachgucken, aber ich habe letztens mit denen mal telefoniert und mir wurde gesagt, ich gehöre zu den Startkunden. Warum? Weil ich damals, wie alle, mal Sachen aus USA mal bestellt habe und da ging das ja mit Überweisung, das war ja total schwierig. Und dann habe ich mir dann die ersten Turnschuhe, die es hier nicht gab, halt aus USA mit PayPal bestellt. Also deswegen musste man mich jetzt für diese Zahlform nicht überzeugen. Aber natürlich ist es etwas, was natürlich in der Assekuranz ein bisschen gedauert hat. Also von daher war für uns schon klar, dass wir ja neben Lastschrift, was ein etabliertes Zahlungsmodell ist, natürlich auch die Kundengruppen ansprechen wollen, die eben mit den neuen anderen Zahlungsmodellen eben in den Markt starten. Und da gehört PayPal dazu, da gehört die Kreditkarte dazu. Da kommen natürlich auch noch viele weitere Themen dazu, die jetzt auch in Zukunft noch da sind. Die gucken wir uns alle an. Aber um da auch deine Frage zum zweiten Teil zu beantworten, es ist schon so, dass der überwiegende Teil nach wie vor Lastschrift ist. Das ist ganz deutlich und das sehen wir auch in den Zahlen. PayPal und Kreditkarte kommen vor, nutzen auch Kunden, aber das sind dann Kunden, die tatsächlich selber schon, sage ich mal, Power-User, was PayPal und Kreditkarte anbelangt sind. Also jemanden, der in der Vergangenheit Versicherungen per Lastschrift bezahlt hat, wechselt jetzt nicht zwingendermaßen auf PayPal, nur weil es da ist. Also das sehen wir nach wie vor auch. Nur, ich gucke Richtung jetzt nachfolgende Generationen, also die Generation jetzt tatsächlich der 18- bis 25-Jährigen, die jetzt kommen, da wird das immer mehr zur Alternative. und wird auch, wenn es angeboten wird, gerne genutzt. Also ich glaube auch da im Sinne von es für den Kunden zuzuschneiden und passend zu machen, gehört es in das Angebot dazu, diese Zahlmethoden anzubieten. Ob das jetzt immer ein ökonomisch ganz klares Spiel ist, das würde ich an der Stelle momentan noch, aber wir haben auch nicht genug Daten, dafür sind wir noch zu klein, das würde ich jetzt noch außen vor lassen. Aber dass man es anbieten muss, um es dem Kunden sinnvoll einfach zu machen, da gehört es dazu. Und jetzt ein Punkt, der dann wichtig wird, wenn wir mal in die Zukunft gucken, nämlich wir lösen uns jetzt mal von den Haftpflicht-Hausrat, diesen klassischen Sparten, und gehen in Modelle rein, wo Versicherungsrisikoservice für bestimmte Ausschnitte genutzt wird oder für bestimmte Zeiträume, dann sind diese Ad-Hoc-Zahlverfahren natürlich immanent wichtiger. Also es ist natürlich, wenn ich jetzt, sage ich mal, kurzfristig jetzt irgendwie, ich mache jetzt mal ein Bungee-Jumping und möchte dafür was abschließen in der Unfallversicherung, dann brauche ich ein Ad-Hoc-Zahlverfahren. Da wird das mit Lastschrift einfach ein bisschen schwierig. Es sei denn, ich gehe als Versicherer in die Vorleistung, finde ich auch wiederum schwierig. Ja, also das, deswegen sage ich, ja, aktuell noch Lastschrift als klassisches Verfahren. In Zukunft werden wir die anderen Zahlmodelle mehr und mehr sehen. Und du musst heute damit anfangen, damit du auch die Routinen und die internen Abläufe hast, um das später auch darstellen zu können.
Ja, also zumal auch, glaube ich, die Kunden in einem reinen Digitalangebot solche Möglichkeiten auch erwarten. Ne? Also gerade die Jüngeren, das ist ja, glaube ich, ganz normal. Also für die auch gelebt. Ja,
genau. Und das ist genau richtig, weil das ist wieder wie vorhin, weil es gibt Sachen, die Kunden erwarten und es gibt Sachen, die Kunden machen. Und das sollten wir bitte auseinanderhalten. Das sind nämlich zwei Paar Schuhe. Also es trägt sehr viel dazu bei, diese Zahlmethoden alternativ zu haben und der Kunde nutzt dann trotzdem Lastschrift. Aber wenn ihm das hilft und zu sagen, naja, ich kann ja später mal auf PayPal umschalten, geht übrigens bei uns, kannst du es direkt in der App machen, kannst sagen, ich möchte jetzt von Lastschrift auf PayPal und dann nächste Woche von PayPal auf die Kreditkarte wechseln. Mhm. Allein das als Kunde zu wissen, gibt dir ein besseres Gefühl.
Ja, ist auch das Thema Convenience, ganz genau.
Absolut.
Ja, hast schon so ein bisschen was vorweggenommen, was ich in der Abschlussrunde nochmal kurz gerne ansprechen oder mit dir diskutieren wollte, nämlich dies, also da würde ich mich auch gerne mal von der Sparte lösen. Du hast auch schon andere Sparten angesprochen oder auch dieses Thema situative Versicherungen, na, was ja ein Zukunftstrend ist, Ökosysteme und so weiter. Deswegen würde mich mal interessieren, weil du ja auch, du bist ja in diesem innovativen Umfeld auch gerade mit deinem Unternehmen sehr intensiv unterwegs, siehst viele verschiedene Modelle, guckst dich da, glaube ich, auch am Markt sehr intensiv um. Da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, weil wir das auch oft mit anderen Kollegen aus der Branche diskutieren. Wie siehst du die Zukunft der Versicherungswirtschaft hier in Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus? Wird sich diese Branche in den nächsten Jahren noch viel grundlegender verändern, als es momentan schon der Fall ist? Was sind die großen Herausforderungen dabei?
Ja, also das ist natürlich ein abendfüllendes Thema.
Absolut, ja. Deswegen am Schluss.
Und ich glaube, das alles werden wir heute nicht beantworten können, dann vielleicht im zweiten und im dritten Teil des Podcasts, aber vielleicht mal, um mal grundsätzlich anzufangen. Also wir sehen schon, und die ersten Anzeichen sind auch im Markt, dass sich diese Risikoleistung, das Produkt von der Marke löst. Mhm. Also dass die Marke nicht mehr im allergrößten Vordergrund steht. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du natürlich nach einer Haftpflicht oder einer Hausratversicherung suchst, dann guckst du dir natürlich die großen Partner an, die du kennst. Wenn du allerdings jetzt irgendwie ein Produkt kaufst, zum Beispiel ein E-Bike, und suchst dazu eine Fahrradversicherung und kriegst die von deinem Händler automatisch mit angeboten, dann geht eigentlich die Marke kommt in den Hintergrund und diese eingebettete Serviceleistung, ich biete dir noch an, zu deinem E-Bike noch eine Versicherung abzuschließen, dann bist du eher auf der Vertrauensebene mit deinem Fahrradhändler. Da bist du also, das heißt, an der Stelle wird tatsächlich die Marke, die wird austauschbar, aber nicht die Technologie und das Produkt. Und ich glaube, dahingehend wird sich der Markt schon ein bisschen ändern, weil wir stellen immer mehr fest, und das ist auch die Gespräche, die wir haben, dass außerhalb der klassischen Vertriebswege der Versicherung wir immer mehr angesprochen werden von Großhändlern, von Online-Plattformen, von Versendern, von Herstellern, die erkannt haben, dass das Thema Versicherung ein weiterer Umsatzzugangsweg sein kann zum eigentlichen Kernprodukt. So, und dann für die zählt dann gar nicht mal so sehr die Marke, sondern wieder, wie convenient, also wie einfach kann ich das für meinen Kunden darstellen und was bedeutet das für mich, für meine eigene Marke und kann ich gegebenenfalls dadurch, dass ich den Kunden auch noch über die Versicherung zu mir bringe, kann ich ihn nicht noch enger an meine Marke binden. Und das ist ein spannendes Modell und wer da Beispiele sucht, kann im Markt gerne mal bei Apple gucken. Man kann ja bei Apple auch eine Smartphone-Versicherung abschließen. Die ist nicht umsonst, wenn ich es jetzt mal vorsichtig ausdrücke.
Nicht wirklich.
Aber die halt Hardcore-Apple-Fans sind, die schwören da drauf. Und das ist genau das, was du eigentlich als Hersteller möchtest. Du möchtest eine ganz, ganz, ganz starke Verbindung von deinem Produkt zu deiner Marke haben. Und wer dann der Versicherer hinten dran ist, der spielt an der Schnittstelle ja gar keine Rolle.
Aber für den Versicherer spielt es schon eine Rolle, ne? Also deswegen, das ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Also wenn man sich von dem Thema Brand verabschiedet, dann wird man sehr schnell austauschbar. Außer durch die Leistung vielleicht, ne? Und irgendwann, dann könnte man ja im Endeffekt argumentieren, dann brauchst du halt nur noch Dinge, die über Rückversicherer abgewickelt werden, dann brauchen wir gar keine Brands mehr.
Ja, deswegen sagen wir ja ganz klar, also wenn das kann eine der Strömungen im Markt sein. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur die Marke zur Verfügung zu stellen und das Produkt, sondern auch die Technologie. Weil am Punkt der Technologie bist du dann nicht mehr austauschbar.
Das stimmt. Ja? Die brauchst du für solche Modelle natürlich auch. Wenn du brauchst ja dann den Datenzugriff. Da haben wir ja auch schon mal eine schöne Folge gemacht zum Thema Open Insurance. Ich glaube, genau. Das passt genau da rein. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Da stellen wir den Link nochmal in die Shownotes hier heute bei der Ausgabe. Also da greifen die Sachen ineinander. Ja, also wir merken, es bleibt spannend. Ich glaube auch, das ist eine gute Idee, dass wir vielleicht nochmal so eine Folge machen zu diesem Thema. Also wo geht die Versicherungswirtschaft hin? Irgendwann im nächsten Jahr würde mich auch freuen. Und ja, soweit würde ich jetzt heute mal sagen. Wir haben eine gute halbe Stunde, haben wir unsere Hörer heute, glaube ich, wieder mit sehr vielen spannenden Informationen bespaßt. Ich danke dir ganz herzlich, Steven, für die tollen Einblicke. Wünsche dir ganz viel Erfolg und deinem Team, bei dem, was ihr da vorhabt, im HDI, mit der Hook. Und allem anderen auch natürlich. Ja, und dir, Jacqueline, auch vielen lieben Dank fürs heute Cockpit teilen.
Vielen Dank, dass ich teilen durfte. Auch von mir. Vielen Dank, Steven, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so schön Rede und Antwort gestanden hast.
Das habe ich sehr gerne gemacht. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Und sollte die Anfrage kommen für das nächste Thema, einfach gerne, wäre ich sehr gerne dabei.
Das würde mich freuen, genau. Ein großes Dankeschön natürlich auch an unsere Zuhörer, die uns nicht nur in dieser Folge, sondern auch in diesem gesamten Jahr so treu begleitet haben. Frohe Weihnachten wünsche ich euch allen. Im nächsten Jahr hören und sehen wir uns vielleicht auf unterschiedlichen Veranstaltungen oder hier im Audiokanal wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal in diesem Kanal.